befassen uns zurzeit mit dem Thema des geistlichen Wachstums und die Schlüssel zu geistlichem Wachstum und was die unverzichtbaren Bestandteile im Prozess des geistlichen Wachstums sind. Und in unserer ersten Lektion haben wir uns auf das Konzept der Herrlichkeit Gottes konzentriert. Und dabei sind wir von 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 ausgegangen, wo wir sehen, dass ein Gläubiger, der sein Leben und seine Aufmerksamkeit auf die Herrlichkeit ausrichtet, auf Gottes Herrlichkeit ausrichtet, in das Ebenbild des Herrn verwandelt wird, von einer Ebene zur nächsten. Dabei ist der Heilige Geist wirklich der Motor, der Antrieb für unser geistliches Wachstum. Und geistliches Wachstum bedeutet eigentlich zunehmend, Christus ähnlicher zu werden. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf ausrichten, Gott die Ehre zu geben, werden wir im Prozess der geistlichen Reife vorangebracht. Wenn die Verherrlichung Gottes der Hauptschlüssel zu geistlichem Wachstum ist, dann fragen wir uns, was sind dann die anderen Schlüssel, die diesen Hauptschlüssel ausmachen? Das wollen wir heute Morgen beleuchten. Erstens, verherrlichen wir Gott, indem wir Jesus als Herrn bekennen. Jesus als Herrn bekennen. Und damit beginnt alles. Wenn mein Leben darauf ausgerichtet sein soll, Gott zu verherrlichen, dann bedeutet das zunächst einmal, dass ich meine Aufmerksamkeit auf die Herrschaft Christi konzentrieren muss. Und was meine ich damit? Die Antwort findet ihr in Philipper Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Und da heißt es nach diesem großartigen Text über die Erniedrigung Christi, in dem es darum geht, wie er Mensch wurde und die Gestalt eines Sklaven annahm und als Mensch befunden wurde, da heißt es, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann sagt er Folgendes. Darum hat Gott ihn, oder hat ihn Gott auch, über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jetzt hört gut zu. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Die Erniedrigung Christi war ein Akt des Gehorsams gegenüber dem Vater. Und als Reaktion darauf verherrlichte der Vater Jesus und erhöhte ihn. Und jetzt ruft er das ganze Universum dazu auf, zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und dann kommt folgende Aussage zum Abschluss, zur Ehre Gottes des Vaters. Und der Grund dafür, dass wir Jesus als den Herrn bekennen sollen, ist, dass das Gott, den Vater, verherrlicht. Das ist das grundlegende Prinzip der Errettung. Wir sollen Christus als den Herrn bekennen. Und das ist Errettung zur Ehre Gottes. Und irgendwie glauben die meisten Leute, dass wir aus anderen Gründen errettet worden werden sollten, als zur Ehre Gottes. Ja, wenn ihr so den Otto Normalverbraucher, den Durchschnittschristen fragt, warum redest du mit anderen Leuten über Christus? Warum kommunizierst du deinen Glauben? Dann kriegen wir die Antwort, ich möchte verhindern, dass Menschen in die Hölle gehen. Ich will verhindern, dass sie für immer bestraft werden. Und ja, das ist ein triftiger Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, aus dem Menschen gerettet werden, ist nicht, um die Hölle zu vermeiden. Oder jemand anders sagt, nun, ich tue das, weil ich das aus Liebe tue. Die Liebe Christi drängt mich dazu, anderen Menschen das zu sagen. Auch das, ihr Lieben, ist ein triftiger Grund, aber nicht der Hauptgrund. Jemand anders könnte sagen, nun, ich erzähle das Evangelium, ganz einfach, weil wir dazu angehalten sind, das Evangelium zu verkünden. Wir sind aufgefordert, das zu tun. Wir sollen alle zu Jünger machen und sie alles lehren, was Christus geboten hat. Gut, das ist ein Gebot. Oder ich liebe die Menschen oder ich will sie von der Hölle bewahren. Alles das sind triftige und auch biblische Gründe, aber sie sind nicht der Hauptgrund für die Evangelisierung. Der Hauptgrund dafür, das Evangelium zu predigen und gläubig zu werden, ist die Herrlichkeit, die Ehre Gottes. Darum geht es. Und es läuft dabei auf Folgendes hinaus. Ohne Errettung zu leben, bedeutet Christus zu leugnen. Und Christus zu leugnen, ist die größtmögliche Beleidigung Gottes. Es ist die eine Sünde, die unverzeihlich ist. Wenn ein Mensch bis zu seinem irdischen Ende ungläubig lebt, ist das eine unverzeihliche Sünde. Es ist sogar die größte Sünde des Menschen. Jesus sagt in Johannes 16, er würde den Heiligen Geist aussenden, um die Welt von der Sünde zu überführen. Welche Sünde? Was sagt Jesus? Weil sie nicht an mich glauben. Die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist, nicht an Jesus Christus zu glauben. Und warum? Weil wir damit implizieren oder ausdrücken, dass Jesus nicht Gott und Retter ist. Dass er nicht angebetet werden solle. Dass er nicht der Herr sein soll. Und solch eine Einstellung entehrt den Vater. In Johannes 5, 23 sagt Jesus zum Beispiel sehr eindringlich, damit alle den Sohn ehren. Hört zu, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Lieben, ihr könnt Gott nicht die Ehre geben, wenn ihr seinen Sohn, der die Fülle von Gottes Herrlichkeit ist, nicht die Ehre gebt. Wir beginnen also damit, Gott die Ehre zu geben, indem wir Christus die Ehre geben. Und wie tun wir das? Nun, indem wir ihn als Herrn bekennen. Und das bedeutet eigentlich Errettung. Jesus als Herrn bekennen bedeutet Errettung. Das ist Errettung. Er redet hier nicht von irgendeiner zweiten Handlung im Leben eines Christen. Man sagt nicht, ja, ich habe Jesus als Heiland angenommen und irgendwann später werde ich ihn auch noch zu meinem Herrn machen. Leute, das ist leider sehr stark vertreten. Ihr braucht nur bei Charles Ryrie nachlesen in seinem theologischen Handbuch. Das wird leider noch heute sehr stark vertreten. Nein, das sind nicht zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ihr errettet werdet, bekennt ihr Christus als Herrn. Und das ist Errettung. In Römer 10, Vers 9 heißt es sehr deutlich, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Mit anderen Worten geht es bei der Errettung darum, die Herrschaft Christi zu bekennen, dass er Gott ist, dass er souverän ist, dass er einfach der Herr ist. Muss man bei der Errettung zwingend daran glauben, dass Jesus der Herr ist? Auf jeden Fall. Ich kenne keinen anderen Weg, um Jesus anzunehmen. Er ist der Herr und ich nehme ihn zu seinen Bedingungen an und nicht zu den meinen. Ich definiere Jesus nicht neu als etwas Geringeres als das, was er ist und nehme ihn dann so, wie ich das definiere. Nein. Die Frage ist Jesus Herr? Die Antwort ist deutlich, ja, ganz deutlich. Natürlich. Und so wie er ist, so nehmen wir ihn an. Wenn ihr Jesus als den Herrn bekennt, ist das zur Ehre Gottes. Einfach gesagt, hat niemand die Fähigkeit, geistlich zu reifen, wenn er nicht an genau diesen Punkt beginnt. Das ist gewissermaßen der Prüfstein. Und da beginnt alles. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, wenn Christus der Herr unseres Lebens ist, wenn wir ihn angenommen haben und wiedergeboren sind, dann regiert er. Dann regiert er. Und er regiert übrigens unser ganzes Leben lang. Die Frage ist nur, ob wir gehorsam sind. Nicht, ob er regiert. Das tut er. Und wenn er in unserem Leben regiert, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass die Verkündigung des Evangeliums in erster Linie dazu dient, dass er in dem Leben anderer für seine eigene Herrlichkeit regieren möge. Anders ausgedrückt besteht die große Sünde des Menschen darin, zu leben und Gott nicht zu verherrlichen. In Römer Kapitel 1 sagt Paulus, dass wir den Nationen Gehorsam predigen, und zwar um seines Namens willen. Er sagt, wir verkündigen das Evangelium nicht um ihretwillen, sondern um seinetwillen. 3. Johannes, Vers 7, gibt noch ein Kapitel, sagt Johannes, dass die Diener des Herrn ausziehen und verkündigen um seines Namens willen. Das ist derselbe Gedanke. Nicht um ihretwillen, um seinetwillen. Und damit er als Herr einfach anerkannt werden möge, muss das so geschehen. Und damit beginnt es. Wenn du kein Christ bist, wenn du Christus nie zuvor als Herrn gekannt hast, bist du nicht in der Lage, was? Gott zu ehren. So einfach ist das. Und nicht zu seiner Ehre zu leben. Es ist absolut unmöglich, denn damit beginnt alles. Du kannst nicht sagen, ich leugne Christus, er ist nicht mein Retter, er ist nicht mein Herr, und dann einfach den Versuch fortsetzen, geistlich zu wachsen oder Gott auf andere Weise zu verherrlichen. Das geht nicht. Damit schlägst du Gott entscheidendsten Punkt mitten ins Gesicht. Wenn du den Sohn entehrst, entehrst du den Vater. Gott zu verherrlichen beginnt also, wie Paulus in Philipper 2 sagt, damit Jesus als Herrn zu ehren, Gottes, des Vaters, zu bekennen. Und deshalb sagen wir, dass die Rettung ein notwendiger Ausgangspunkt für geistliches Wachstum ist. Tatsache ist, dass man erst wachsen kann, wenn man neu geboren ist, oder? Was willst du wachsen, wenn du nicht neu geboren bist? Die zweite Sache, über die ich in diesem Zusammenhang mit euch reden möchte, ist folgende. Wir verherrlichen Gott erstens dadurch, dass wir Jesus als Herrn bekennen und zweitens, indem wir unser Leben darauf ausrichten, seine Herrschaft zu befolgen. Indem wir unser Leben darauf ausrichten, seine Herrschaft zu befolgen. Wenn wir Gott gestatten, uns mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit zu bekleiden, dann wird er verherrlicht. Wenn wir unser Herz öffnen und seinen Sohn annehmen, dann wird er verherrlicht. Wenn sein Geist in unser Leben einzieht, dann wird er verherrlicht. Wenn wir Jesus Herr nennen, dann wird er verherrlicht. Aber dann gibt es diese zweite Begleiterscheinung. Wenn wir den Herrn angenommen haben, sollen wir auf seine Herrschaft reagieren. Und wir reagieren darauf. Ich möchte, dass ihr folgenden Schlüsselvers aus 1. Korinther 10, Vers 31 versteht. Da steht Folgendes, einfach ein einfacher Vers. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Ehren Gottes. Also ihr habt Jesus schon als Herrn bekannt, zu Ehre Gottes. Und jetzt kommen Dinge wie Essen und Trinken. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, wobei all das nur symbolisch für die einfachsten, niedrigsten Funktionen des Lebens steht. Selbst etwas so Unbedeutendes, etwas Routinemäßiges, Gewöhnliches und Konstantes wie Essen und Trinken sollte sich auf die Ehre Gottes konzentrieren. Es beginnt bei den kleinsten Dingen des Lebens, den routinemäßigen Dingen, und das entwickelt sich von da aus. Was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass das zu einer alles durchdringenden Einstellung wird. Egal, was ich tue, mein Augenmerk muss dabei auf die Ehre Gottes gelegt werden. Und das ist auch die Art und Weise, wie unser Herr Jesus Christus lebte. Und Johannes 8, Vers 50 sagte Jesus Folgendes: Ich suche nicht meine Ehre. Es ist aber einer, der sie sucht und er errichtet. Und davor steht in Vers 49, Johannes 8, 49, ich ehre meinen Vater. Jesus sagte gewissermaßen, ich bin aus einem einzigen Grund hier. Nicht zu meiner Ehre, sondern zu seiner Ehre. Und genau das sagen wir hier. Wenn das zum alles durchdringenden Element unseres Lebens wird, Leute, dann werdet ihr geistlich wachsen. Und ihr werdet euch auf seine Herrlichkeit konzentrieren. Leute, was versuchen die Heuchler zu tun? Sie versuchen, Gottes Herrlichkeit zu stehlen und sie durch ihre eigene zu ersetzen. Das tun Heuchler. Und eine wunderbare Illustration findet ihr in Matthäus Kapitel 6, Vers 1, wo der Herr sagt, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Mit anderen Worten, wenn ihr versucht, eine Show abzuziehen, damit jeder euch für geistlich hält, werdet ihr dafür nicht belohnt werden. Dann heißt es, und wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Leute, das Streben nach Lob und Ehre von den Menschen steht immer der Verherrlichung Gottes im Weg. Deshalb sagt Jeremia im Alten Testament, seid nicht hochmütig, gebt Gott die Ehre. Wenn ich also mein Leben darauf ausrichten soll, wenn ich mich gehorsam der Herrschaft Christi unterordnen soll, wird es Demut geben. Und das bedeutet Ende von Hochmut. Wir müssen uns vor Selbstanbetung hüten. Wir müssen immer und ausschließlich zur Ehre Gottes streben. Und was bedeutet das? Wenn ich sage, dass ich mich seiner Herrschaft gehorsam unterordne, dass ich mein Leben darauf ausrichte, dass ich alles zur Ehre Gottes tue, sei es Essen oder Trinken oder was auch immer. Was genau bedeutet das? Nun, lasst es mich auf folgende Weise ausdrücken. Und ich möchte euch ein paar Unterpunkte zu diesem zweiten Punkt geben. Erstens bedeutet es, dass ihr Gott die Ehre gebt, egal was es euch kostet. Egal was das euch kostet. Leute, das ist eine heftige Aussage. Aber das bedeutet es im Wesentlichen. Es bedeutet, sich seiner Herrschaft unterzuordnen, euer Leben auf seine Ehre auszurichten, egal was es euch kostet. In Johannes 12, 27 sagte Jesus Folgendes: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Was sollte ich beten, wenn ich dem Kreuz entgegensehe? Gott, hole mich hier raus. Das ist die Stunde, für die ich gekommen bin. Vater, verherrliche deinen Namen, sagt er. Und Vers 28, da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Und Jesus sagt hier einfach nur ganz menschlich: Gott, ich möchte dies gerne umgehen. Das ist ein unglaublicher Preis, den ich hier zu zahlen habe. Die Schmerzen, all die Qualen, die Sünden tragen. Aber Vater, verherrliche deinen Namen. Egal, was es mich kostet. Könnt ihr das sehen? Das bedeutet es. Wenn ihr lernt, euer Leben so zu führen, dass ihr damit zufrieden seid, Gottes Willen um jeden Preis zu tun, ihn zu verherrlichen, egal, was es euch kostet, dann werdet ihr das zweite Prinzip des geistlichen Wachstums erfüllen. Diesen zweiten großen Schlüssel. Ihr werdet jeden Bereich des Gehorsams gegenüber seiner Herrschaft entschlüsseln. Ich möchte euch eine Illustration geben, indem wir zum Ende des Johannesevangeliums gehen, Johannes 21. Hier geht es um die Begegnung Jesu mit Petrus. Und Petrus wurde vor Grundlegung der Welt von Gott für sehr wichtige Aufgaben auserwählt. Ihr erinnert euch, Petrus wird in den ersten 12 Kapiteln der Apostelgeschichte eine zentrale Rolle spielen. Er ist der Schlüssel in der apostolischen Verkündigung des Kreuzes, bei der Gründung der Gemeinde in Jerusalem und ihrer Ausbreitung in der Welt. Wir sehen ihn dort als einen sehr begabten, dynamischen Leiter. Deshalb ist es sehr wichtig, dass er gefestigt wird, verwurzelt, positioniert für die Aufgabe, zu der Gott ihn berufen hat. Aber leider ist Petrus etwas unberechenbar. Es fällt ihm schwer, sich verbindlich auf etwas einzulassen. Er redet viel, aber zieht die Dinge nicht durch. Jedes Mal, wenn er auf die Probe gestellt wurde, versagte er. Und dennoch weiß der Herr, dass dies ein Mann ist, den er gebrauchen wird. Und obwohl Jesus um seine Schwächen weiß, hat er keine Mühen gescheut, um ihm seine Macht zu demonstrieren. Ja, er ließ ihn auf dem Wasser gehen, speiste ihn bei der Speisung der 5000, nahm Petrus mit auf den Berg der Verklärung. Petrus hat dieses große Bekenntnis gehört oder selbst abgegeben, aber eigentlich kam es aus dem Herzen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hat einige enorme Abenteuer mit Christus erlebt, wo er Demonstrationen der Macht gesehen hat, sogar im Garten, als die Soldaten kamen und Jesus sprach und sie alle nach hinten überfielen, wie Dominosteine. Petrus hatte einige großartige Dinge gesehen. Und er hatte sogar den auferstandenen Christus im Obergemach gesehen und hatte jetzt in Johannes 21 hier an dieser Stelle eine persönliche Audienz mit dem auferstandenen Christus. Und dennoch ist er nach all dem immer noch unbeständig. Und ich glaube, er fühlte sich unzulänglich. Kann sich da so ein bisschen reindenken, oder? Ich kann das zumindest. Ich denke, er betrachtete sich selbst und sagte: Petrus, jedes Mal, wenn du auf die Probe gestellt wurdest, hast du Mist gebaut. Er sagt dir, dass du es diesmal schaffen wirst. Und Jesus forderte Petrus auf, nach Galiläa zu gehen, dort und seine Jünger und ihn dort zu treffen auf dem Berg, wo sie sich verabredet haben und zu warten. Und er stellte ihn auf die Probe. Und Jesus kam wohl nicht gleich. Nun, Petrus ist in Kapitel 21 da, aber er wird langsam ein bisschen unruhig. Er wird nicht viel länger in der Lage sein, auf dem Abhang da, auf diesem Hügel zu sitzen. Er ist sowieso ein unruhiger Mensch und es fällt ihm schwer, einfach da zu sitzen. Und es nach gewisser Zeit, als Jesus verzieht, schließlich sagt er in Vers 3, ich gehe fischen. Also ich kehre zu dem zurück, was ich kenne. Und ich habe sowieso nie wirklich an meinen Dienst geglaubt. Jedes Mal, wenn ich eine Chance habe, habe ich es vermasselt. Es gibt nur eine Sache, die ich kann. Ha, das ist Fischen. Ich werde mich da wieder einfach diesem Fischen zuwenden. Und er war natürlich der Anführer und deshalb gingen die anderen 6, die dabei waren, wie quietsche Entchen hinterher. Wir gehen auch. Also wackelten sie alle da diesen Berg runter und stiegen in ein Boot. Und Petrus war der Anführer. Und genau darum geht es. Gott wollte ihn nutzen. Und was geschah? In Vers 3, sie stiegen in das Boot, heißt es im Griechischen, was darauf hinweisen könnte, dass es vielleicht das Boot des Petrus ist, das sie holten. Er wollte seinen alten Beruf nachgehen und sie alle wollten mit ihm gehen. Sie waren alle Kumpel aus der Fischerei. Aber es gab eine Sache bei ihrem Vorhaben, die sie nicht tun konnten, nämlich fischen. Weil der Herr jeden Fisch im See Genezareth umgeleitet hatte. Und deshalb konnten sie nichts fangen. Jesus wollte seinen Punkt ganz deutlich machen. Und sie fischten die ganze Nacht und sie fingen einfach nichts. Und der Herr erschien ihnen am Morgen und hatte dann eine Konfrontation mit Petrus und stellte dessen Liebe auf den Prüfstand. Und dann, als Petrus ihm 3-mal gesagt hatte, dass er ihn liebte, antwortete Jesus in Vers 18, ist das? Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Petrus, halt mal einen Moment still. Bis jetzt, Petrus, ist so ziemlich alles so gelaufen, wie du es wolltest. Du hast die Entscheidung getroffen, du hast deinen eigenen Gurt umgelegt und bist dorthin gegangen, wo du wolltest. Und sich gürten stand als ein Bild der Vorbereitung für eine Reise. Wann immer du das tun wolltest, was du tun wolltest, dann hast du das getan. Wenn du aber alt geworden bist, das wird sich also ändern, wirst du deine Hände ausstrecken. Und genau dieser Ausdruck wird in der außerbiblischen Literatur für die Kreuzigung benutzt. Du wirst deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Passt mal auf, Vers 19. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott, hier kommt's, verherrlichen würde. Das ist faszinierend. Achtet jetzt einmal auf Folgendes. Petrus sollte einen Punkt in seinem Leben erreichen, wo er Gott durch seinen Tod verherrlichen sollte. Aber wie? Weil er bereit sein sollte, jeden Preis zu zahlen, sogar den Tod, bevor er den Willen Gottes verleugnet. Und das war neu für Petrus. Denn jedes andere Mal, als er mit dem Tod konfrontiert worden war, hatte er sein Zeugnis irgendwie zurückgezogen. Bei der so bekannten Gelegenheit, die euch jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, als man ihn mit der Tatsache konfrontierte, dass er ein Anhänger Jesu sei, verfluchte er sich selbst, missbrauchte den Namen des Herrn, schwor, er sei kein Anhänger, schwor einen Eid, den er nicht einhielt. Ihr seht also, dass das etwas Neues ist für Petrus. Der Herr sagt hier im Prinzip, Petrus, es wird ein Tag kommen, an dem du für mich sterben wirst und mich durch deinen Tod verherrlichen wirst. Warum? Weil das mein Wille sein wird und du wirst bereit sein, um meinetwillen zu sterben. Und so war das auch mit Paulus. Paulus sagte, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich lebe, lebe ich für den Herrn. Wenn ich sterbe, sterbe ich für den Herrn. Ob ich nun lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn. Was macht den Unterschied? Ich gehöre dem Herrn. Seht ihr, mein Leben auf die Herrlichkeit Gottes auszurichten, jetzt, wo ich ein Christ bin, bei allem, was ich tue, sei es Essen oder Trinken, auf die Herrlichkeit Gottes zu konzentrieren, bedeutet, wenn ich für Gott sterben muss, dann möge es geschehen. Dann soll es eben so sein. Ich denke an die so beeindruckenden Geschichten von Missionaren im Verlauf der Geschichte christlicher Mission. Eine Geschichte nach der anderen von Menschen, die bereit waren, ihr Leben für den Herrn zu lassen. Oder denkt einmal an Hebräer Kapitel 11. die Helden des Glaubens, die dort aufgeführt sind, und in großer Erwartung von Herrlichkeit und Auferstehung starben. Helden, so heißt es, derer die Welt nicht würdig war. Kein Preis war ihnen zu hoch. Immer wieder hat es im Laufe der Geschichte Menschen gegeben, die bereit waren, alles für die Sache Christi zu tun. Und eine bekannte Geschichte ist die des schottischen Missionars John Peyton, der sich zu einer Inselgruppe im Südpazifik berufen ließ. Er schloss sein Studium ab und wurde mit seiner Frau zu den neuen Hebriden geschickt, wo es nur menschenfressende Kannibalen gab. Sie landeten in diesem kleinen Ort, so klein, dass sie da mit einer kleinen Jolle hinrudern mussten, weil das Schiff, das sie transportiert hatte, einfach nicht an das Ufer fuhr. Sie wussten nur eins, dass dort Menschen hingingen und dass diese Menschen nie zurückgekehrt waren, weil sie hatten diesen Menschen als Mittagessen gedient. Und sie kamen also am Ufer an. Und Leute, das ist ziemlich hart, am Ufer eines Ortes anzukommen, der von Kannibalen bewohnt wird, dessen Sprache man nicht spricht, und sich zu überlegen, wie man am besten beginnt, oder? Das ist äußerst hart. Ich meine, man stellt da nicht irgendwie ein kleines Schild auf, Sonntagsgottesdienst, 10.30 Uhr, jedermann herzlich eingeladen. Das macht man da nicht. Offensichtlich waren Gottes heilige Engel am Werk, sie haben ihn beschützt. Was tut man da, wenn man da hingeht, die Sprache nicht kennt, wenn man niemanden kennt? Später, so wird es in einem Buch berichtet, wurde der Häuptling des Stammes in jener Gegend errettet und kam zu John Peyton. Und er stellte ihm die Frage: Herr Peyton, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. In den ersten Monaten, als Sie hier waren, welche Armee hat Ihre Behausung jede Nacht bewacht und Sie beschützt? Offensichtlich waren da irgendwelche Engel am Werk, die sich da um das Haus der Peytons gestellt haben oder von ihm. Peyton blieb dort. Nach einigen Wochen gebar seine Frau ein Kind. Das Kind starb nach wenigen Tagen, ebenso wie seine Frau. Und er schlief 3 oder 4 Nächte auf ihren Gräbern, um die Einheimischen daran zu hindern, sie auszugraben und aufzufressen. Und er blieb alleine auf dieser Insel, 35 Jahre lang. In seiner Biografie sagt er: Ich kenne keinen einzigen Einheimischen, der sich nicht zumindest zu Jesus Christus bekannt hat. Er ging voller Hoffnung an diesen Ort. Und das Einzige, was er in seinem Leben wirklich geliebt hatte, war seine Frau und das kostbare Baby. Und er musste auf ihren Gräbern schlafen und blieb dort ganz allein. Aber Gott benutzte ihn, weil er damit zufrieden war, Gottes Willen zu tun, egal was es ihn kosten würde. Und das bedeutet es, euer Leben auf Gottes Pläne auszurichten. Lieben, wenn ihr euren eigenen Weg absteckt und sagt: Herr, dies werde ich tun und das werde ich nicht tun. Wenn ihr sagt: Herr, ich habe hier alles genau geplant, nach meinen Plänen muss es gehen. Wenn ihr nicht bereit seid, den Preis von ein klein wenig Schande und ein klein wenig demütigen Form von Schmach und Entehrung durch die Welt zu bezahlen. Leute, wenn ihr nicht bereit seid, den Preis von etwas weniger Besitztümern in eurem Leben zu zahlen, dann werdet ihr vielleicht nie wissen, was es bedeutet, mit Gottes Willen zufrieden zu sein, koste es, was es wolle. Und ihr werdet nie wirklich wissen, was es bedeutet, geistlich zu wachsen, weil ihr euer Leben nicht auf Gottes Ehre ausrichtet. Das geschieht nur, wenn seine Herrlichkeit euer höchstes Anliegen ist, nicht eure eigene Bequemlichkeit, nicht euer eigenes leichtes Leben für euch selbst, nicht eure eigenen Pläne, euer eigener Wille. Wenn ich also mein Leben auf Gottes Herrlichkeit ausrichten soll, egal wobei, vom Essen und Trinken bis hin zum Sterben, bedeutet das, ich muss mit Gottes Willen zufrieden sein, egal was es mich kostet. Zweitens, wenn ich mein Leben auf seine Herrlichkeit ausrichten soll, bedeutet das, dass es mich schmerzt, wenn Gott entehrt wird. Dass es mich schmerzt, wenn Gott entehrt wird. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept. Ob jemand sein Leben auf die Herrlichkeit Gottes ausrichtet oder nicht, kann man anhand seiner Reaktion, wenn Gott entehrt wird, relativ gut erkennen. David schaute in Psalm 69, Vers 10 zum Beispiel auf das Haus des Herrn, auf die Stiftshütte, schaute auf die Anbetung Israels und sein Herz zerbrach. Er sagte Folgendes: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Mit anderen Worten sagte David, meine Liebe für dich ist so groß und mein Hass auf das, was dich entehrt, ist so gewaltig. Mein Anliegen ist dein Haus und deine Gegenwart und deine Anbetung, sodass es mich buchstäblich zerreißt. Und dann sagt er im restlichen Teil des Verses, und die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Mit anderen Worten, wenn du entehrt wirst, schmerzt es mich. Das war Davids Erfahrung. Ihr könnt das nachempfinden, wenn ihr Kinder habt. Ich kann das zumindest als Vater, wenn ihr mein Kind verletzt, verletzt ihr mich. Wenn ihr meine Frau verletzt, verletzt ihr mich. Wenn ihr jemanden verletzt, den ich liebe, dann verletzt es auch mich. Lieben, es fällt mir sogar sehr viel leichter, zusammen mit jemandem zu weinen, der mir am Herzen liegt und dessen Herz gebrochen ist, als über mich selbst zu weinen. Und das liegt darin, dass ich mich mit ihnen identifiziere, dass ich sie liebe. Wenn ihr euch mit Gott identifiziert habt, dann werden die Dinge, die euer Herz brechen, nicht die Dinge sein, die euch widerfahren, sondern die Dinge, die Gott entehren. Das ist die Art von Mentalität, die wirklich ein Ausdruck davon ist, dass wir so auf Gott fokussiert sind, dass alles, was sein Herz zerbricht, unser Herz zerbricht. Und David sagt, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und wisst ihr, wer diesen Vers im Neuen Testament illustriert? Jesus. Seine Jünger sagt, Johannes dachten daran, nachdem Jesus gerade den Tempel gereinigt hatte. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und als Jesus das tat, begann er die Menschen durch den ganzen Tempel zu scheuchen und sagte, schafft das weg hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und er tadelte sie und verscheuchte sie und stieß die Tische um und er trieb sie hinaus. Leute, das tat er insgesamt zweimal. Einmal zu Beginn seines Dienstes und einmal zum Ende seines Dienstes. Er konnte es einfach nicht dulden, dass Gott entehrt wurde. Wir Lieben, das ist ein Kennzeichen eines Menschen, der zu Gottes Ehre lebt. Jesus war nie um seine eigenen Schmerzen, seine eigenen Qualen, seine eigene Schmach, sondern nur um Gottes Entehrung besorgt. Meine Frage ist, führst du so ein Leben? Ist dein Leben so ausgerichtet? Ist dein Leben auf die Herrlichkeit Gottes ausgerichtet? Wenn ja, dann ist es euch erstens egal, was es kostet. Und zweitens besteht euer höchstes Anliegen darin, wie die Dinge sich auf Gott auswirken. Wisst ihr, eine sehr wichtige Aussage im Buch der Offenbarung wird sehr häufig übersehen, steht in Kapitel 2 und bezieht sich auf die Gemeinde von Ephesus. Da heißt es über die Gemeinde von Ephesus, von ihr wird gesagt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Leute, das war eine der großartigen Charakteristiken dieser Gemeinde, dass sie die Bösen nicht ertragen konnten. Warum? Weil sie wussten, dass das Böse sich auf die Heiligkeit Gottes und seinen Willen auswirkte. Und es ist erschreckend, wie wenig Christen das verstehen, wie viele Christen so sehr mit ihrem eigenen Willen beschäftigt sind, mit ihrer eigenen Bequemlichkeit. Und so in ihrem eigenen Problem aufgehen, dass sie nicht wirklich Schmerzen verspüren, wenn Gott entehrt wird. Das ist erschreckend. Und sie verspüren Schmerzen hauptsächlich dann, wenn sie selbst entehrt werden. Das ist der falsche Fokus. Gelegentlich kapiert das auch mal jemand. Hört mir gut zu. Ich verherrliche Gott, indem ich Jesus Christus als Herrn bekenne. Und dann verherrliche ich Gott, indem ich meinen Willen jener Herrschaft unterordne, egal was es mich kostet, sodass die Schmerzen, die ich empfinde, die Schmerzen, die Gott spürt, sind. Drittens, das dritte Element dieses zweiten Punktes ist folgender. Ihr richtet euer Leben auf die Herrlichkeit Gottes aus. Passt auf, wenn ihr dann zufrieden seid, wenn ihr von anderen Leuten übertroffen werdet, wenn ihr auch dann zufrieden seid, wenn ihr von anderen Leuten übertroffen werdet. Ihr könnt jemanden, der wirklich zur Ehre Gottes lebt, immer erkennen, weil er damit zufrieden ist, von jemandem übertroffen zu werden, der genau das tut, was er selber macht, nur besser. Oh, das ist schwierig. Wisst ihr, ich glaube, als Satan fiel, landete er auf den Bühnen der Gemeinde. Ich erzähle euch, was das bedeutet, was ich damit meine. Wisst ihr, ab und zu kommen bei uns Leute in die Gemeinde und auch aus anderen Gemeinden. Das ist übrigens adaptiert, deshalb ist es ein Beispiel aus der Grace Community Church. Und jeder will irgendwie Solo singen und seine Musik präsentieren. Und wenn jemand ein Solo singen oder spielen darf, dann fragen alle anderen sich und beschweren, ich darf das nie. Und dabei geht es diesen Leuten offensichtlich weniger darum, dass Gott verherrlicht wird, sondern vielmehr darum, dass sie gehört werden. Das kann nicht sein, oder? Aber ihr Lieben, das trifft nicht nur auf die Musiker zu, sondern auch auf Leute, die die Kanzel zur Verkündigung betreten. Es gibt sogar Prediger, die im Wettstreit miteinander sind und eine Zählung vornehmen, um damit festzustellen, wer wohl am Sonntagmorgen oder bei einer anderen Veranstaltung mehr Zuhörer für seine Predigt gewinnen kann. Eifersucht spielt leider auch bei Christen eine Rolle. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil es uns wichtiger ist, dass wir Anerkennung bekommen, als dass Gott verherrlicht wird. Und wenn ihr euch freuen könnt, dass jemand etwas besser für den Herrn tut als ihr, dann seid ihr auf seine Herrlichkeit fokussiert. Wenn ihr freuen könnt, wenn jemand besser predigen kann, wenn jemand besser lehren, besser schreiben, wenn jemand was auch immer besser tun kann, und es mit besserem Segen tun kann, mit einer größeren Reaktion, und ihr euch freut, dann seid ihr auf Gottes Herrlichkeit fokussiert. Ich möchte euch eine Illustration dafür geben. Und sie befindet sich auch im Philipperbrief, Kapitel 1. Das ist eine fantastische Wahrheit und illustriert im Leben eines wunderbaren Mannes, den Apostel Paulus, den wir schon sehr lieb gewonnen haben. Und damit ihr das ein bisschen besser versteht, möchte ich euch an Folgendes erinnern. Als Paulus den Philipperbrief schrieb, war er ein Gefangener in Rom. Und als er schrieb, sagte er, trotz widriger Umstände, freut euch im Herrn. Alle Zeit abermals sage ich, freut euch. Aber es waren Umstände wie diese, wo der Apostel Paulus nur noch wenig Zeit hatte. Er hatte all diese herrlichen Jahre hinter sich, große Abenteuer erlebt bei der Ausbreitung des Evangeliums, bei der Ausbreitung der Gemeinde in Kleinasien und in Griechenland, das Wunder der Verkündigung auf dem Areopag in Athen, die großen Errungenschaften in Korinth, die Glückseligkeit der Thessalonicher hat er erlebt, die enorme Freude der Beröer, die Schrift durchforschten. All die Abenteuer, den Weg nach Jerusalem und bei den Reisen über das Mittelmeer, der Schiffbruch, die Siege und all die Dinge, die er in seinem Leben erlebt hatte. Dieser Mann blickt auf ein großartiges Leben zurück. Aber er ist jetzt gewissermaßen auf dem Abstellgleis. Er sieht das natürlich nicht so. Wisst ihr, er ist eigentlich der geistliche Vater, der Großvater und Onkel eines jeden Heidenchristen, eines jeden, der gerettet wurde. Er war der Schlüssel. Er gründete Gemeinden auf seinen Missionsreisen. Und er hatte gewaltigen Einfluss wie kein anderer Mensch, der zu jener Zeit in der heidnischen Welt lebte. Er war gewissermaßen jedermanns Held. Wenn er kam, um zu predigen, konnte er bis in die Nacht predigen. Wenn dann irgendjemand vor Müdigkeit überwältigt aus dem Fenster stürzte und starb, gingen sie einfach nach unten, erweckten ihn von den Toten, gingen dann wieder nach oben und setzten die Predigt fort. Paulus wurde von jedem so geliebt, dass die Menschen ihn einfach umarmten. Wenn er in die Stadt kam und als in Apostelgeschichte 20 die Stadt verließ, fielen die Ältesten aus Ephesus ihm um den Hals. Sie küssten ihn und vergossen Tränen über ihn, weil sie meinten, sein Angesicht nicht mehr zu sehen und ihn doch so sehr liebten. Überwältigt. Es ist wirklich überwältigend, so geliebt zu werden, so akzeptiert zu werden, jeden Wunsch von den Augen abgelesen zu bekommen, Liebesgaben zu erhalten, wie sie ihm sogar von den Philippern zuteil wurde. Er wurde sehr geliebt. Aber wisst ihr, was geschah? Er landete langsam auf dem Abstellgleis und eine neue Gattung junger Prediger erschien auf der Bildfläche. Und sie wussten wirklich, wie man die Neugierde der Leute weckte. Sie nutzten kleine Nuancen und neue Methoden. Sie hatten das Beste, was Paulus zu bieten hatte, gelernt und ihre Techniken vielleicht ein wenig weiterentwickelt. Sie waren die neuen Scharfschützen des neuen Zeitalters. Und sie hielten nach Paulus Einzug. Und jetzt ist Paulus gefangen und kann sich nicht von der Stelle rühren. Er hat jegliche Mobilität verloren. Und diese Typen ziehen die Aufmerksamkeit der Massen auf sich und die Leute beginnen, sie zu verehren. Und sie haben diese alten Kerle, die vorbeigekommen waren, vergessen. Die Apostel und auch Paulus. Das sind Erinnerungen. Und wisst ihr, auch bei uns in unserem Land sterben die treuen und alten Prediger immer mehr aus. Und da, wo sie noch leben, werden sie vielerorts durch Junge, die sich dem Fortschritt und den neuesten Marketingstrategien für Gemeindewachstum verschrieben haben, rücksichtslos an den Rand geschoben. Nun, Paulus war in einer ähnlichen Situation in seinem Leben. Sein uneingeschränkter Dienst war vorbei. Er sollte nicht mehr lange dauern, bis er seinen Kopf auf einen Hackblock niederlegen würde. Die Axt sollte seinen Kopf von seinem Leib trennen und dann sollte seine irdische Existenz beendet sein. Und in seinem Gefolge kamen diese jungen Männer und wie junge Männer so oft tun, um sich ihren Platz an der Sonne zu suchen, kritisieren sie ausnahmslos diese Generation vor ihnen. Wisst ihr, die alten Männer waren nicht wirklich hip. Sie waren nicht so auf dem neuesten Stand, die waren irgendwie nicht cool. Und sie waren nicht in. Und sie sagten Dinge wie, oh, und Paulus ist ein Gefangener, ihr Lieben, weil der Herr ihn so langsam und sanft auf die Reservebank schiebt. Er war nicht mehr aktuell. Er hat vielleicht Dinge in seinem Leben vermasselt. Wir wissen nicht über alles Bescheid, was geschehen ist, aber es gibt einen guten Grund dafür, warum Paulus jetzt im Knast ist. Glaubt mir. Oh ja, so haben die jungen Männer geredet. Und Paulus schreibt aus dieser Situation heraus in Vers 14 über einige Verkündiger, dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es zu kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Jetzt, wo sie sehen, dass Paulus gefangen ist, sind einige Leute umso mutiger. Und sie sagen, wenn Paulus ein Gefangener für Christus sein kann, dann können wir das auch. Sie wurden ermutigt. Er ist unser Vorbild. Mit anderen Worten, gibt es noch Leute, die mir folgen, sagt er, die noch an mich glauben und sie werden mutig, obwohl ich gefangen bin. Aber schaut mal in Vers 15. Dort heißt es von anderen, einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht. Hallo, was meinst du damit, Paulus? Nun, einige Leute dort draußen verkündigen zwar Christus, aber sie tun das aus Neid. Mit anderen Worten, sind sie neidisch darauf, was Gott in meinem Leben getan hat. Sie sind neidisch auf meinen Ruf, auf meine Stellung in der Gemeinde, auf die Liebe, die mir entgegengebracht wird. Und deshalb sehen sie einfach Zwietracht im Leib Christi, ausgelöst durch ihren Neid. Vers 16 heißt es, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter. Sie wollen meinen Fesseln Bedrängnis hinzufügen. Reicht es denn nicht, dass ich schon gefangen bin? Müssen sie mich noch ins Visier nehmen und mir doppelt wehtun? Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass junge Männer auf der Bildfläche erscheinen und den Apostel Paulus aufs Korn nehmen? Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und das ist recht einfach für einen jungen Menschen. Es ist einfach zu denken, es drehen sich alles nur um einen selbst. Die alte Generation spielt keine Rolle mehr. Was wissen die denn schon? Deshalb erhebt Gott die altehrwürdigen Häupter. Deshalb spricht Gott über Älteste, weil diese die Dinge wissen, die die jungen Leute lernen müssen. Nun, sie haben nicht all die Antworten. Und je länger ich lebe, desto weniger Gewissheit habe ich, wenn es um die Antwort auf Fragen geht. Und desto mehr suche ich die Weisheit der Alten. Aber sie verkündigten Christus und machten Paulus schlecht. Aber welche Einstellung hat er dazu? Schaut mal, Vers 18, einfach wunderbar. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, er sagt, es ist mir egal, wie sie predigen, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Mit anderen Worten sagt Paulus hier Folgendes. Schaut, wenn Christus verkündigt wird, was kümmert's? Wen kümmert's? Wen kümmert's, was sie über mich sagen? Und das ist erstaunlich. Und ich sage euch was, das ist ein Beweis von geistlicher Reife. Wenn ihr Jesus als Herrn bekennt, dann ist das der Anfang. Wenn ihr euch seiner Herrschaft unterordnet, bis zu dem Punkt, wo ihr damit zufrieden seid, Gott die Ehre zu geben, egal was es euch kostet, und wenn ihr beginnt, die Dinge zu spüren, die ihn entehren, wenn es euch nichts ausmacht, entehrt zu werden, solange Gott geehrt wird, dann richtet ihr euer Leben auf seine Herrlichkeit aus. Und dann seid ihr auf dem richtigen Weg zur Reife. Damit muss es beginnen, mit einem Leben gehorsamer Unterordnung unter Christus. Schlagt einmal 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 14 auf. Da wird das Ganze sehr gut auf einen Punkt gebracht. Und Petrus schreibt an Gläubige, das wisst ihr, die wirkliche Probleme erleben. Sie werden verfolgt. Sie werden wegen ihres Glaubens verurteilt. Und es ist schwer, das zu ertragen, was sie ertragen müssen. Und sie leiden. Sie werden mit Leuten konfrontiert, die Antworten auf das, woran sie glauben, haben wollen. Vers 14, glückselig seid ihr. Ich glaube, das ist Makarios, eine dauerhafte Glückseligkeit, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Was steht da? Dauerhaftes Glück, wenn ihr was? Geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Und die meisten Christen würden diese Glückseligkeit nicht spüren. Ich glaube, die meisten Leute würden, wenn sie geschmäht werden, selbst um des Namens Christi willen zornig werden, reaktionär, rachsüchtig, voller Rachegelüste. Das könnt ihr mir nicht antun. Das ist doch unfair. Aber ich habe gesehen, wie Leute im Dienst um Christi Namen willen geschmäht worden sind. Ich wurde auch schon geschmäht. Vielleicht nicht so wie die Empfänger des Petrusbriefes, aber ich kenne das auch. Kann ich sagen, ich bin glücklich darüber? Das ist, was Petrus hier sagt. Ihr solltet glücklich sein, glückselig seid ihr. Das ist ein besonderer Segen. Es bedeutet, dass Christus für euch sichtbar genug ist, dass ihr euch für ihn schmähen lassen würdet. Schaut mal auf das, was er hier sagt. Da heißt es, denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Mit anderen Worten, wenn ihr euer Leben so gehorsam dem Willen Gottes unterordnet, dass die Welt diese Art von Leben nicht dulden kann, dann glaubt mir, ist der Geist der Herrlichkeit in eurem Leben offensichtlich. Dann lebt ihr offensichtlich zur Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht wunderbar? Wenn die Welt euch einfach in den Griff bekommen kann und ihr einfach mit dem Strom schwimmt, dann seid ihr nicht auf Gottes Herrlichkeit ausgerichtet. Und wisst ihr was? Dann macht ihr auch keine Fortschritte. In Vers 14 heißt es, bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber was? Verherrlicht. Er sagt, wisst ihr, wenn ihr geschmäht werdet, lästern sie vielleicht. Das ist ihre Ansicht. Seine Ansicht ist, dass Gott verherrlicht wird. Und wisst ihr was? Das wird nirgendwo besser illustriert als am Kreuz. Obwohl es danach aussah, als feiere die Hölle Karneval, Jesus blutete und sie spotteten und spuckten und schmähten, wurde Gott verherrlicht. Ist das nicht wunderbar? Denn Jesus selbst betete, und nun verherrliche du mich, Vater. Und er sah dem Kreuz als Teil dieser Herrlichkeit entgegen. Und in Johannes 13 sagte er, ich werde verherrlicht werden. Und bezog sich damit auf das Kreuz. Und in Vers 15, und das ist wichtig, 1. Petrus Vers 15, heißt es, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge einmischt. Das sollte wirklich nicht geschehen. Er sagt folgendes, schaut, wenn ihr leiden werdet, Vers 16, dann leidet als Christen, so soll er sich nicht schämen, sondern was? Er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Gott verherrlichen. Ihr solltet froh sein, gemeinsam mit ihm zu leiden, die Schmach Christi zu tragen. Erinnert euch noch an die Jünger, als sie geschlagen wurden vor dem Sanhedrin, vom Hohen Rat? Sie gingen voller Freude hinaus, weil sie gewürdigt worden sind. gewürdigt, für den Herrn zu leiden. Leute, hört mir zu. So einfach ist das. Und ich werde das noch einmal auf den Punkt bringen, bevor wir zum Ende kommen jetzt. Wenn ich geistlich wachsen will, stellt sich erstmal die Frage, bin ich wirklich errettet? Denn eine der Charakteristiken des Lebens ist, dass es reproduziert, dass es reift, dass es sich weiterentwickelt. Wenn ich Jesus als Herrn bekannt habe und erlöst bin, wiedergeboren bin, geistlich lebendig bin, dann will ich jetzt über diesen Punkt hinauswachsen. Dann richte ich mein Leben auf dieses Wachstum aus. Ich konzentriere mich auf dieses Wachstum nicht von dem Standpunkt aus, wie ich wachsen werde, sondern wie ich Gott verherrlichen kann. Und wenn ich damit zufrieden bin, von anderen übertroffen zu werden, solange Gott verherrlicht wird, wenn ich damit zufrieden bin, seine eigenen Ängste und Schmach auf mich zu nehmen, wenn ich damit zufrieden bin, zu leiden, kostet es, was es wolle, dann werde ich in seiner Herrlichkeit leben. Und das läuft letztlich darauf hinaus, dass ihr mit dem Weltsystem auf Kollisionskurs seid. Das ist so. Ihr könnt nicht geistlich wachsen und ein angenehmes Leben in der Welt führen. Das passt nicht zusammen. Und damit meine ich nicht, dass ihr irgendwie so ein begriffsstutziger Mensch sein müsst, der nirgendwo reinpasst. Ich meine damit nicht, dass ihr nicht charmant sein sollt oder dass ihr unausstehlich sein müsst. Ich meine vielmehr, wenn ihr ein Christus-ähnliches Leben führt, werdet ihr die Schmach Christi tragen. Das ist einfach so. Es sei denn, ihr sagt nichts. Hört mir jetzt gut zu. Wir leben in einer Zeit, in der jeder das Christentum einfach machen will. Und die Bibel will das immer schwer machen. Das einfach mal stimmt einfach nicht. Wir leben in einem Zeitalter, in dem jeder das Christentum angenehm machen will. Gott will die Christen tadelnswert machen. Warum? Weil sie konfrontativ sind, weil sie dem System in die Quere kommen, das System bekämpfen, das System gegen sich aufbringen. Seht ihr, das Christentum muss so klar ausgeprägt sein, dass es die Sünde aufzeigt, bevor es eine Lösung bereitstellen kann. Deshalb wollen wir keine billige Gnade. Wir wollen keinen billigen Glauben. Liebt Jesus und alles in Ordnung. Das hören wir überall. Nee, Hauptsache, du liebst Arme rum um den Nächsten. Das ist so eine Lüge. Wir wollen eine böse Welt konfrontieren. Und ihr Lieben, dabei müssen wir Schmach ertragen. Ein Autor drückte es einmal wunderbar aus. Und damit möchte ich für heute abschließen. Er sagte, lasst meine Kerze erlöschen, wenn dann die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht mit Heil unter ihren Flügeln. Amen. Lasst uns beten.